Aber was wir sehen, denn so passiert es ja nun auch tatsächlich in den Zentren, wird ausreichend behandelt. Trotz alledem sehen wir Spätschäden. Bedeutet das, dass wir viel länger behandeln müssen, viel länger den Faktorspiegel auf einem anderen Level halten müssen?
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben heute und gestern und vorgestern wieder Bewegungsanalyse bei Patienten gemacht und ich fand ganz erstaunlich, das sind ja Patienten, die kamen von überall her, die kamen ja aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Osten. Und was wir im Rahmen der Bewegungsanalyse ja vorher immer machen, ist, dass wir die Patienten einmal untersuchen und auch eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Zum einen, um diese Bewegungsanalyse ja in Kontext zu sehen, weil alleine kannst du damit nur bedingt Aussage machen. Zum anderen, wir wollen dem Patienten aber auch nicht wehtun, wenn sie diese Bewegungsanalyse machen und irgendwelche falschen Belastungen erzeugen. Erstaunlich fand ich, dass dann doch viele Patienten einen Befund in der Ultraschalluntersuchung hatten.
Ja, und das hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Also das heißt, wenn wir den Ultraschall draufgehalten haben, insbesondere, und man sich nicht ganz sicher war, dachte man sich, ja Mensch, da ist doch irgendein Befund zu sehen. Und dann schaute man sich die Gegenseite an. Doch, es war eindeutig so, dass die Seite tatsächlich betroffen gewesen ist. Und wenn wir dann ins Detail gegangen sind und die Patienten gefragt haben, ob da mal irgendwann mal eine Blutung gewesen wäre, kam erstaunlicherweise sofort eine Antwort, ja, die Seite ist betroffener und diese Seite hat schon viele, viele Blutungen gehabt und in dem Zusammenhang wurde vieles klarer und dann wieder der Rückschluss zu ziehen, müssen wir etwas an unserem Therapieregime ändern? Müssen wir viel häufiger etwas kontrollieren? Müssen wir anders therapieren? Also es stellten sich in dem Zusammenhang ganz, ganz viele Fragen, muss ich dir sagen.
Ja, und was sich für mich vor allem für eine Frage stellt, ist, ich gehe mal davon aus, dass alle Patienten gut behandelt sind. Die sind alle bei ihren Behandlern, die machen regelmäßig ihre Kontrollen und trotzdem sehen wir diese entzündlichen Veränderungen in den Gelenken.
Gegebenenfalls ist es vielleicht so, dass wir, und das haben wir auch bei unserem letzten Jungen, glaube ich, gerade gesehen, da habe ich was im Ultraschall gesehen, dann hast du den Patienten untersucht und hast die stillen Symptome gedrückt und hast an dem Teil gedrückt und hier was gedrückt und hast diesen Patienten wirklich eindrücklich immer wieder gefragt, ob er Schmerzen hat. Er verneinte dies fast zu jedem Zeitpunkt, bis du bestimmte andere Bewegungsmuster nochmal versuchst hast zu untersuchen. Aber schlussendlich in der reinen körperlichen Untersuchung hat er keine Schmerzen verzeichnet. Jedoch hast du mit deinen Händen etwas Widerstand gemerkt, sodass du mit deinen Händen gesagt hast, na, der Anschlag ist etwas anders als auf der anderen Seite, sodass das eben filigran und minimal gewesen ist. Der Ultraschallbefund war eindeutiger, nur ist es dann an der Stelle schwierig, dann nur anhand nur eines Ultraschallbildes zu therapieren, ohne wirklich richtige Symptome, die nicht richtig haltbar sind. Und da hat uns die Bewegungsanalyse zusätzlich noch andere Ergebnisse gezeigt.
Genau, du siehst ja dann eben, wie der Körper darauf reagiert, weil unterschwellig reagiert der Körper eben auf solche Veränderungen. Der merkt, da stimmt etwas nicht, da ist eine gestörte Bewegung, da ist eine Entzündung, die einen Schmerz verursacht und es führt sofort zu einer Veränderung der Muskelaktivität und das sehen wir in der Bewegungsanalyse. Wie du beschrieben hast, das Ganze passiert wirklich unterschwellig, der Patient merkt es nicht. Und das heißt, lange im Verborgenen ist diese Entzündung von der Gelenkschleimhaut da. Die kommen dann meistens erst, wenn sie Schmerzen haben. Und oftmals ist das doch sehr spät.
Das bedeutet, wir müssen ein Umdenken, wir müssen tatsächlich umdenken, das ist, zeigt mir das wieder mal, dass wir nicht nur auf die reine Schmerzsymptomatik der Patienten reagieren, sondern tatsächlich auch auf die akute Blutungssituation reagieren und diese sehr engmaschig tatsächlich kontrollieren müssen. Aber das erhebt ja wieder die nächste Frage, wie soll das praktisch vorgehen? Das heißt, ein Patient hat eine Blutung, knickt um und hat eine Blutung, ich sage jetzt einfach mal im Sprunggelenk. Wir behandeln diese Blutung und wenn wir eine Ultraschalluntersuchung durchführen, nach, ich sage jetzt einfach mal 14 Tagen, 3 Wochen, die Blutung ist unserer Meinung nach im Ultraschall behandelt worden. Das heißt, sie ist Seiten, ist das Bild ist seitengleich darstellbar. Und für uns stellt sich die Situation so dar, die Blutung ist damit behandelt. Mhm. Aber was wir sehen, denn so passiert es ja nun auch tatsächlich in den Zentren, wird ausreichend behandelt. Mhm. Trotz alledem sehen wir Spätschäden.
Ja.
Bedeutet das, dass wir viel länger behandeln müssen, viel länger den Faktorspiegel auf einem anderen Level halten müssen? Ich sage jetzt nicht, welche Höhe es sein muss, weil wir es wirklich tatsächlich nicht wissen. Aber gegebenenfalls müssen wir anders behandeln. Du erinnerst dich an die Sprunggelenksverletzung bei Sportlern. Mhm. Da hatten wir doch mal einen Podcast darüber. Und da war ich wirklich erstaunt darüber, wie lange tatsächlich der Heilungsprozess ist.
Ja.
Und müssen wir nicht hier genauso von so einem längeren Heilungsprozess ausgehen, als wie wir es tatsächlich ansetzen? 3 bis 4 Wochen ist tatsächlich zu kurz.
Das sehe ich genauso, vor allem da wir noch, also wir wissen zwar viel, aber ich glaube, wir wissen noch nicht alles, warum es tatsächlich zu dieser Entzündungsreaktion und zu der Zerstörung der Gelenke kommt. Da fehlen uns sicherlich noch 1 oder 2 Bausteine, weil wir sehen ja den einen Patienten, der einblutet und das war es dann gewesen. Und wir sehen den anderen Patienten und für den reicht es schon aus, dass das Sprunggelenk über die Jahre kaputt geht. Ich sehe es aber genauso, dass bei so einem Heilungsprozess, der über 3 Monate teilweise mit diesem Remodeling, also dieser Neuausrichtung des ganzen Gewebes, über 1 Jahr zu rechnen ist. Und dieses muss in irgendeiner Form begleitet werden. Und wenn es dann immer wieder zu kleinen Mini-Blutungen kommt oder zu Veränderungen kommt, dann unterhält es ja diesen ganzen Prozess. Und das können wir vielleicht gar nicht so alles erfassen mit unseren Händen und mit unserem Ultraschall. Und deswegen stellt sich für mich auch die Frage, wie lang muss ich was machen und wann muss ich den nächsten Schritt gehen? Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, nicht nur für kurze Zeit die Faktorpräparate entsprechend anzupassen, zu erhöhen, je nachdem, welche Therapie du hast, sondern das auch über einen längeren Zeitraum zu machen. Weil bei einer Verletzung ist es ja so, dass Umbauprozesse entstehen. Und Umbauprozesse sind immer ein Zeitraum für Verwundbarkeit. Und wenn jetzt irgendwas neu organisiert wird, dann werden Gefäße neu gebildet, Gefäße abgebaut, Gewebe neu gebildet, Gewebe abgebaut. Und das ist Unsicherheit. Das kann sein, dass es mal zu einer Minder- oder zu einer Überversorgung kommt, die wiederum verletzlich ist. Und diese Verletzung, die ist eben das Gefährliche. Und deswegen denke ich, ist es sinnvoll, auch über den Zeitraum der Beschwerden oder dem, was wir im Ultraschall sehen, diese erhöhte Faktorsubstitution individuell fortlaufen zu lassen.
Und da kommt es sicherlich darauf an, dass wir das begleiten können.
Hm.
Und viele Patienten wohnen ja nicht sehr zentrumsnah, sondern wirklich zentrumsferner.
Hm.
Und da ist das ja wirklich eine richtige Herausforderung, tatsächlich die Patienten auch dementsprechend gut und ausreichend zu begleiten. Das wird tatsächlich für uns eine Herausforderung werden, wie wir damit umgehen wollen und welche Therapieempfehlung wir gemeinsam mit vielen zusammen tatsächlich auch zusammenschreiben oder auch miteinander diskutieren werden müssen.
Mhm. Ne?
Weil so wie es jetzt ist, stellen wir fest, dass es nicht ausreicht. Das heißt, der Körper reagiert sofort. Du siehst ja letzten Endes, wir haben, wenn wir uns nur die reine Bewegungsanalyse-Ergebnisse anschauen, dann sehen wir oft Abwehrmechanismen oder auch Mechanismen in der Muskelaktivität. Das heißt, der Körper schützt sich sofort mit einer Überaktivierung zum Beispiel des Oberschenkelmuskels oder aber auch der nicht koordinierten Hüftbewegung, die wir ja sehen. Und das ist ja oft ein Zeichen dafür, dass etwas an den Sprunggelenken nicht in Ordnung ist. Und genau das, wenn wir wieder in unsere Untersuchung reingehen, in unsere Ultraschalluntersuchung oder auch in deine körperliche Untersuchung, stellen wir fest, dass es da tatsächlich deckungsgleich ist. Ne? Das heißt, wir brauchen das Gesamtkonzept. Das heißt, wir werden mit der reinen körperlichen Untersuchung, dem Ultraschall alleine, aber auch mit der Bewegungsanalyse alleine nicht zu einer guten Therapieempfehlung kommen können.
Nee, und ich denke nochmal an den Jungen, den du eben angesprochen hast, den letzten. Mhm. Bei der Untersuchung ist zudem aufgefallen, dass er ausgeprägt verkürzt war. Hinten, diese ganze hintere Kette war sehr verkürzt gewesen. Und man kann das Ganze auch umdrehen. Das heißt, wenn du tatsächlich so eine starke Verkürzung der Muskulatur hast, dann kommt es zwangsläufig in Extremsituationen zu einer Veränderung der Bewegung, zu einer eingeschränkten Bewegung und somit wieder zu Stressbelastung in den Gelenken, was wiederum, und das berichtet er ja, neue Blutungen erzeugen kann. Und das hat er ja berichtet, eindrücklich, dass seit der ersten Blutung es immer wieder zu dieser Blutung gekommen ist. Das heißt, der Ansatz ist tatsächlich, neben der Faktorsubstitution auch zu schauen, wo sind da diese Disbalancen und wie kann ich dann entsprechend physiotherapeutisch oder auch Übungen, die er regelmäßig selbst machen kann, gegensteuern.
Und da kommt der nächste Punkt. Die Physiotherapie wird ja oft begleitend zu der Akutsituation verschrieben. Mhm. Dann haben wir eine deutliche Besserung. Dann passiert es noch, dass wir ein 6er-Paket an Physiotherapie nochmal verschrieben bekommen. Das heißt, die Patienten bekommen 12 Therapiestunden und danach ist scheinbar alles in Ordnung. Das hat er ja sehr eindrücklich beschrieben. Dann patscht das nochmal wieder auf. Aber wie können wir dann an der Stelle, da ist es wieder an uns, dass wir die Patienten über einen längeren Zeitraum tatsächlich physiotherapeutisch begleiten müssen. Das heißt, wie laufen die Gangstrukturen ab? Welche Muskeln werden nochmal zusätzlich mit aktiviert oder aber auch heruntergeschraubt? Denn wir haben ja auch oft das Problem, dass wir eine Überaktivierung auf der Gegenseite oder auf der gleichen Seite haben. Auch das muss ja auch in dem Fall detonisiert werden. Das heißt, der Muskel muss wieder runtergeschraubt werden. Das heißt, da kommen ja ganz verschiedene Dinge zustande. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wir brauchen auch, so wie wir hier auch eine gemeinsame orthopädische Sprechstunde haben, brauchen wir eigentlich eine gemeinsame physiotherapeutische Sprechstunde.
Hm. Das ist der Idealzustand, aber du weißt, das ist nicht überall zu realisieren.
Das weiß ich auch, aber vielleicht müssen wir da gegebenenfalls Standards etablieren, die wir vielleicht in Form einer einen standardisierten Briefes zum Beispiel irgendwie erstellen können. Du weißt ja, wir haben ja diese physiotherapeutische Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der Gesellschaft für Thrombose und Hämophilie, also im Rahmen der GTH. Vielleicht haben wir da die Chance, wenn sich mehr Physiotherapeuten organisieren, dass wir da gewisse Standards auch begleitend mit etablieren können für zum Beispiel solche Blutungsfälle und Therapiefolge.
Ja. Jetzt kommen wir nochmal auf die Entzündung von der Gelenkschleimhaut zurück. Mhm. Was immer wieder diskutiert wird, mache ich eine RSO, mache ich keine RSO und vor allem, wann mache ich diese RSO? RSO, Radiosynbiotese, ein radioaktiver Stoff wird in das Gelenk gegeben, der dazu führt, dass diese entzündete Gelenkschleimhaut verschorft und es nicht zu weiteren Blutungen kommen kann. Jetzt ist es natürlich ein invasives Verfahren und viele haben Angst davor. Vielleicht zu Recht, ich denke eher nicht zu Recht, weil wir wissen, dass das heutzutage sehr sicher durchgeführt werden kann. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir sagen, 6 Wochen therapiert, es ist nichts passiert, ich sehe immer noch die Entzündung von der Gelenkschleimhaut. Für viele, auch für viele Patienten, ist das sicherlich vom Kopf her zu früh.
Ja, ich kann dir sagen, warum es zu früh ist, weil Sie haben ja jahrelang postuliert bekommen, nichts oder relativ wenig invasiv an das Gelenk heranzutreten. Das heißt, alles, was man mit einer Faktorsubstitution erledigen kann, sollte bitte durchgeführt werden, ohne dass man in das Gelenk hineinspritzt, weil da möglicherweise eine Infektion entstehen könnte, eine zusätzliche Blutung und so weiter und so weiter. All diese Dinge sind ja maßgeblich entstanden aus der Vergangenheit heraus. Das ist der Grund tatsächlich. Und das führt dazu, dass wir eine Verzögerung der eigentlich gut durchgeführten Therapie und ein gutes Ergebnis möglicherweise erzielen könnten.
Vom pathophysiologischen Verständnis müssen wir sagen, einmal Blut drin, Eisen, was als Trigger gesehen wird, reicht eigentlich aus, um diese Entzündung unterschwellig laufen zu lassen. Man müsste eigentlich sofort reagieren. Es ist nur schwierig, weil wenn wir tatsächlich Erfolg haben mit der Faktorsubstitution über 4-6 Wochen und wir sehen im Ultraschall keine Entzündung mehr der Gelenkschleimhaut, dann haben wir auch keine rechtliche Handhabe, so eine Radiosynbiotese durchzuführen.
Und das macht es tatsächlich so schwierig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Patienten, wenn sie denn einmal eine Radiosynovektese durchgeführt bekommen haben und den Erfolg gesehen haben, was es dann tatsächlich auf Grundlage des Schmerzens oder der Beweglichkeit wirklich zu einer deutlichen Verbesserung geführt hat, sehe ich eher die Situation, dass die Patienten bei einer nächsten Blutung in einem anderen Gelenk viel schneller dabei sind, die RSO durchzuführen. Mhm. Das heißt, was wir brauchen, sind Patientendaten, die bereits eine Radiosynovektese für sich erlebt haben und wo wir sie durchgeführt haben und auch das Ergebnis darstellen können. Mhm. Wir können an dem Gelenk per se, an dem Verschleiß des Gelenkes mit einer Radiosynovektese nichts mehr tun. Der Verschleiß ist dann eingetreten. Aber wir können sehr wohl etwas tun in Bezug auf Schmerzen, Beweglichkeit und Lebensqualität was tun.
Ja, und Prokredienz. Also wie geht's weiter mit dem Gelenk?
Du hast recht,
und ja. Du erinnerst dich an unsere Arbeit in der Leitlinie. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich auch die Daten dazu, dass eine Radiosynoviothese, die früher eingesetzt wird, deutlich bessere Ergebnisse hat als eine Radiosynoviothese, die später eingesetzt hat. Das heißt später, wenn das Gelenk schon Schaden hat. Das heißt, umso früher wir mit der Therapie reingehen, umso größer ist der Erfolg bezüglich Verschleiß des Gelenkes, aber auch bezüglich Schmerzreduktion.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Was wir jetzt aber brauchen, sind unsere Daten. Das heißt, wir müssen an der Stelle die Zentren dazu aufrufen, diese Daten in irgendeiner Weise, dass wir sie zusammentragen, um auch den Erfolg der Radiosynovektese darzustellen, aber auch das, was wir mit der Leitlinie versucht haben, auch zu beweisen, müssen wir jetzt mit unseren Patientendaten auch ebenfalls auch, ich sage jetzt einfach mal, auch bestätigen, dass das wirklich so ist. Es gibt einzelne Darstellungen, einzelne Fallberichte und so weiter, aber jetzt gilt es wirklich, Patientendaten zusammenzustellen und auch die Patienten dazu aufzurufen, ihren Erfolg auch uns mitzuteilen.
Ich denke, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, ist es so, dass trotz guter Therapie in den Zentren die Patienten teilweise immer noch eine entzündete Gelenkschleimhaut haben, dass immer noch die Gefahr besteht, dass die Gelenke über einen Zeitraum langsam kaputt gehen. Mhm. Das heißt, sie entwickeln eine Arthrose und dann kommen die entsprechenden Schmerzen. Ich glaube, das, was wir kurzfristig erreichen können und sollten, ist, dass die Patienten einfach häufiger gesehen werden, dass die regelmäßig ihre Ultraschalluntersuchungen haben, dass die Gelenke regelmäßig in die Hand genommen werden, dass die Patienten Zeit haben, ihre Probleme zu schildern und man hellhörig einfach ist, um dann entsprechend dagegen zu steuern.
Das würde bedeuten, dass sich die Patienten tatsächlich mehr als einmal im Jahr vorstellen. Das heißt, mindestens zweimal im Jahr sich vorstellen und wenn sie dann ein Problem an dem Gelenk haben, sich tatsächlich alle 3 Monate vorzustellen.
Ich denke auch, dass man das so individuell takten muss. Du sagst ja auch immer, es gibt verschiedene Blutungstypen. Der eine hat einen niedrigen Faktor und blutet nicht, der andere hat irgendwie einen hohen Faktor an Bord und der blutet regelmäßig.
Genau.
Das muss man dann individuell takten.
Und das gilt es auch mit dem Patienten, wie man so schön sagt, heutzutage Shared Decision. Das heißt, wir müssen es mit dem Patienten besprechen und auch mit in die Entscheidung mit einbringen. Das wird nochmal die nächsten Male eine Herausforderung geben.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Shared Decision, das ist ein schöner Begriff, aber das machen wir schon länger. Und das Ziel ist ja, dem Patienten, dass er versteht, um was es geht. Und nur wenn er versteht, um was es geht und auch die Notwendigkeit selbst erkennt oder sieht, ist er mit dabei. Und wenn der Patient mit dabei ist, dann haben wir deutlich mehr Therapieerfolg.
Das denke ich auch. Und damit könnten wir auch eigentlich mal einen Aufruf starten. Wenn hier zu diesem Thema Fragen sind, würden wir euch bitten, diese Fragen an uns zu stellen. Wir würden versuchen, diese in den nächsten Podcast-Reihen gut zu beantworten und würden uns auch freuen, wenn wir die ein oder andere Stimme von euch dazu hören würden.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.